Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Benjamin Dierks. Guten Tag. Städte schalten die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden ab, um Strom zu sparen. Was bedeutet das für die Sicherheit, fragen wir heute. Außerdem der unsichere Status von Flüchtlingen aus der Ukraine ohne ukrainischen Pass. Und schnelle Hilfe im Hamburger Gesundheitskiosk. Gerade hat Berlin seinen Energiesparplan vorgestellt. In öffentlichen Gebäuden soll weniger geheizt werden, in den Schwimmbädern wird das Wasser kühler und das Licht soll abgeschaltet werden. Schon vor Wochen wurde begonnen, mehr als 100 öffentliche Gebäude nachts nicht mehr zu beleuchten. Auch in Parks könnte es dunkler werden. Andere Städte haben ähnliche Pläne, also Strom sparen, und das ist sicherlich ein hehres Ziel. Aber was bedeutet das für die Sicherheit in der Stadt? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Dunja Storb gesprochen. Sie ist Kriminologin, Polizeiwissenschaftlerin und Architektin und erforscht die Sicherheit im öffentlichen Raum. Ich habe sie zuerst gefragt, was weniger Licht für die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden bedeutet.
Wenn man sich Studien anschaut und es pauschal beantworten soll, kann man sagen, es bedeutet nichts für die Sicherheit, weil es dort keine Zusammenhänge bzw. diese nicht darstellbar. Aber empirische Beobachtungen sagen, dass wir sehr intensiv uns aber anschauen müssen, den ganz konkreten Raum, was wollen wir dort abschalten? Und nicht in dem Sinne, hat das überhaupt Sinn gemacht, sondern müssen wir hier eventuell etwas kompensieren. Das heißt, muss hier eine Lichtgestaltung da sein, eine niederschwellige Lichtgestaltung, um Problembereiche wie Barrieren und Ähnliches aufzufangen. Also man muss schon sehr konkret da reinschauen. Abschalten, ja, da bin ich auch ein sehr großer Befürworter, auch im Rahmen der Sicherheit und des Sicherheitsgefühls. Aber es gibt Orte, da ist eine Beleuchtung, eine niederschwellige Beleuchtung zur Nachtzeit nicht verzichtbar.
Wo würde das Licht denn besonders fehlen? Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Also wo sollte es nicht reduziert oder abgeschaltet werden?
Also wenn wir über Sicherheit und Sicherheitsempfinden reden, dann hat die Beleuchtung immer sehr, sehr viel mit der Mobilität zu tun. Und Mobilität in dem Sinne, was Radfahrer und insbesondere Fußgänger angeht, da müssen wir einfach die genutzten Verkehrswege, aber auch zu den Zeiten, wie sie genutzt werden, so darstellen, dass dort Menschen sehen, wohin sie treten. Das ist das intensivste Bedürfnis von Menschen im Rahmen einer Fußgängermobilität. Sie wollen sehen, da gibt es keine Schlaglöcher, da gibt es keine Barrieren. Dieses Licht brauchen wir, nicht diese hohen Lichtpunkte und auch eine Straße, wo Autos, die sehr, sehr gut für Licht sorgen können, muss nicht so intensiv beleuchtet werden, aber niederschwellige Beleuchtung zur, ich sag mal, visuellen Barrierefreiheit, die benötigen sie. Das macht auch ganz, ganz viel mit dem Sicherheitsempfinden der Menschen, weil wenn sie niederschwellig beleuchten, haben sie auch so gut wie keine Probleme mit Schattenbereiche und Ähnliches. Sie können einfach unheimlich viel sehen im Raum.
Kann man denn sagen, für wen fehlendes Licht besonders problematisch ist?
Also es wird immer behauptet, dass es für Frauen, ältere Menschen besonders problematisch ist. Da bekommen wir auch als Wissenschaftler die intensivsten und klarsten Rückmeldungen. Wenn man es rein medizinisch betrachtet, ist es tatsächlich so, Licht wirkt auf Frauen anders als auf Männer. Aber auf beiden ist Licht eine Kommunikation mit dem, ich sag mal, Gefühlszentrum des Gehirns. Wenn Sie etwas mit den Augen erfassen, dann bekommt das, also sie erfassen einen Raum, sofort eine emotionale Bewertung. Die ist bei Frauen intensiver da als bei Männern. Die hat ganz, ganz viel mit der Mobilität zu tun. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, wirkt das ganz anders auf mich, als wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Da spielt das kaum eine Rolle. Von daher bekommen wir da diese Rückmeldung, dass der Raum manchmal eine sehr bedrohliche Wirkung hat. Aber wenn ich reingeschaut habe, war es eigentlich so gut wie nie ein Problem des zu wenig Lichtes, sondern fast in allen Bereichen war es ein Problem des zu viel an Lichts, was dafür sorgte, dass es Schlagschatten gab, dass es unangenehme Wahrnehmungen gab, dass das Licht zu grell, also ein sehr hoher Blauanteil in der Nacht war, was immer störend wirkt auf Menschen. Und so ein technisches Störfeuer macht etwas mit einem. Also der Raum wird unangenehm. Und alles, was in diesem Raum passiert, in dem Moment, wird als deutlich unangenehmer empfunden. Was oftmals mit dem Dunklen in dem Raum in den Kontext gebracht wird, tatsächlich die Dunkelheit aber erzeugt wird durch eine zu starke Quelle im Nahbereich, die einfach diese dunklen Räume dann schafft.
Also fehlendes Licht bedeutet nicht unbedingt weniger Sicherheit, sondern auch zu viel Licht kann Unsicherheit bedeuten. Worauf müssen denn dann Stadtverwaltung beispielsweise, wenn sie jetzt Licht und somit Strom im öffentlichen Raum sparen wollen, achten?
Man muss konkreter werden. Also urbane Räume, da gibt es Beleuchtungsbedarfe. Man muss Mobilitäten darstellen, aber sehr konkret und angepasst. Und es gibt keine Stadt, die ein Gesamtkonzept in der Richtung schon hätte und sukzessiv ihre Räume so bearbeitet.
Viel zu tun noch für besseres Licht in den Städten, sagt Dunja Storb. Vielen Dank. Im nächsten Beitrag geht es um eine junge Frau, die in der Ukraine Medizin studiert hat. Es fehlten nur noch wenige Monate bis zu ihrem Abschluss. Doch dann kam der Krieg und die Nigerianerin musste nach Deutschland fliehen, so wie tausende andere auch. Sie haben hier aber nicht denselben Status wie ukrainische Staatsbürger. Gerade noch hatte die junge Frau Angst, dass sie zum 31. August abgeschoben würde. Dann wurde der Termin um ein halbes Jahr verschoben. Nun häuft sich die Frage, warum so gut ausgebildete Leute nicht in Deutschland bleiben sollen. Für einige von ihnen könnte es nun durch das Engagement eines Krankenhausbetreibers eine Chance geben. Luise Sammann berichtet aus Berlin.
Eine Lagerhalle in Berlin-Kreuzberg. 10 afrikanische Studierende sitzen an provisorisch zusammengerückten Tischen, starren, mal konzentriert, mal hilflos, auf ihre Laptops. Kabit Ebob Enno geht herum, verteilt aufmunternde Worte und Wasser in Pappbechern.
Es gibt hier einen Career Coach, die darauf guckt, ob das professionell aussieht, ob das halt zu dem, was sie halt ausdrucken wollen, auch passt oder wie die Profile verbessert werden können.
Kabit Ebob Enno kam 2008 aus Kamerun nach Deutschland. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges kündigte sie ihren Job als Projektmanagerin in Berlin und gründete das TAPMAN-Netzwerk, das seitdem sogenannte Drittstaatangehörige aus der Ukraine unterstützt. Menschen wie Mona Lisa etwa, die in Charkiw Medizin studierte, bis sie Hals über Kopf fliehen musste. Wir sind alle aus der Ukraine hierher geflohen. Aber weil wir aus sogenannten Dritte Weltländern kommen, erhalten wir hier nicht die gleichen Möglichkeiten wie die Ukrainer. Seit ihrer Jugend habe sie davon geträumt, Gynäkologin zu werden, erzählt die 21-Jährige mit dem ernsten Gesicht. Für das Medizinstudium in der Ukraine habe ihre ganze Familie hart gearbeitet. Eine Rückkehr ohne Abschluss in ihr Heimatland Nigeria würde all diese Träume zunichte machen, so Mona Lisa. Allein in Berlin könnte das etwa 3000 überwiegend afrikanische Studierende betreffen, weiß Dr. Katharina Larisch, die draußen vor der aufgeheizten Lagerhalle für einen Moment frische Luft schnappt. Einen Studienplatz in Deutschland zu finden, sei für die jungen Menschen ohne Deutschkenntnisse fast ausgeschlossen. Seit April verbringen die Professorin an der Hochschule für Gesundheit, Pflege und Soziales und ihr Mann deswegen jede freie Minute damit, die Studierenden bei der Jobsuche zu unterstützen.
Die Personalabteilungen wissen nicht, ob sie jetzt die Leute nur anstellen können oder nicht, ob sie irgendwas falsch machen, ob sie dann straffällig werden durch dieses Falschmachen. Die sind sehr verunsichert und wenn dann auch noch Menschen kommen, die keinen ukrainischen Pass haben, sondern afrikanischen, dann wird es doppelt schwer.
Dabei sei die Anstellung der sogenannten Drittstaatangehörigen rechtlich überhaupt kein Problem, so die studierte Medizinerin. Doch selbst für die etwa 60 Geflüchteten, die auf der Flucht noch ihre Examensarbeiten fertig geschrieben hätten und nun faktisch fertige Ärzte seien, sei die Jobsuche wegen fehlender Sprachkenntnisse schwer.
Das heißt, die Lösung, die wir versuchen zu finden, ist zu sagen, gut, all diese fertigen Ärzte sind bereit, eine gewisse Zeit als Hilfskraft zu arbeiten, als Krankenpflegehelfer, als Therapiehelfer, Hauptsache in einer Krankenhausumgebung, wo sie auch wirklich die Sprache, die sie brauchen, erlernen können. Ich meine, da gewinnen wir auch alle von. Die Studierenden lernen Deutsch und können weiter studieren. Die Pflegekräfte sind in Teilen entlastet, hätten natürlich auch lieber Fachkräfte, aber die gibt's halt nicht.
Genau dieses Argument überzeugte Kai-Uwe Michels. Dank Katharina Larischs Vermittlung traf der Geschäftsführer der Michels-Kliniken kürzlich 60 der afrikanischen Studierenden aus den Bereichen Medizin, IT und Hotellerie persönlich. Am Telefon ist ihm die Begeisterung anzuhören.
Das ist ein tolles Projekt. Es kann ja nicht sein, dass wir hier in Deutschland solche angehenden Akademikerinnen im Land haben und die können was und die möchten was. Und die haben auf uns so einen motivierten, angenehmen, auch persönlich angenehmen Eindruck gemacht. Das war echt beeindruckend.
Bis zu 50 offene Stellen seien in seinen Kliniken zeitnah zu besetzen, so Kai-Uwe Michels. In den nächsten Tagen will seine Personalabteilung den Studierenden Rückmeldung geben, wem sie womöglich eine Perspektive geben kann. Als Katharina Larisch diese Nachricht in der Halle des Tubman-Netzwerks überbringt, stoßen einige der Studierenden mit Wassermelonenstücken darauf an. Ein Vertrag mit den Michels-Kliniken wäre für sie die Garantie, auch nach der nun um 6 Monate verlängerten Frist in Deutschland bleiben zu dürfen. Medizinstudentin Mona Lisa etwa hofft auf einen Platz in der klinikeigenen Pflegeschule, um parallel ihr Online-Studium in der Ukraine abschließen zu können.
I'm not giving up on my dreams. I am going to find a way to combine.
Ich werde meine Träume nicht aufgeben, sagt sie. Ich suche nach einer Möglichkeit, Studium und Arbeit zu verbinden, um in Deutschland bleiben zu dürfen.
Make an Ausbildung here to be able to retain myself here in Germany.
Luise Sammann über Flüchtlinge aus der Ukraine mit unsicherem Status. In Deutschland fehlen Ärztinnen und Ärzte. Und zwar nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten. Besonders dort, wo Menschen mit geringem Einkommen zu Hause sind. Wie kann die Gesundheitsversorgung trotzdem alle erreichen? Ein neues Projekt im Hamburger Stadtteil Billstedt im Osten der Hansestadt will dafür sorgen. Der sogenannte Gesundheitskiosk verspricht schnelle Hilfe. Und er funktioniert so gut, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ihn als Vorbild für ganz Deutschland sieht. Was dieser besondere Kiosk im Angebot hat, hat sich unser Landeskorrespondent Axel Schröder angesehen.
Die breiten Glasschiebetüren des Gesundheitskiosks stehen im Hochsommer immer offen. Draußen schlendern die Billstädterinnen und Billstädter durch die Fußgängerzone des Viertels. Gerade ist Markttag, es ist viel los. Drinnen im hellen Foyer warten 2 junge Frauen auf ihren Beratungstermin. Und wer nur eine kurze Frage hat, muss nicht lange warten, verspricht Alexander Fischer.
Der Gesundheitskiosk versteht sich ja als eine niedrigschwellige Stadtteileinrichtung. Das heißt, wir sind ja hier direkt am Marktplatz in Billstedt, also zentral gelegen. Sie können hier reinkommen ohne Termin und Sie finden mehrsprachiges, akademisiertes Personal. Und wenn Sie eine Gesundheitsfrage haben, dann können Sie eben auf schnellem Wege die auch von uns beantwortet bekommen.
Alexander Fischer ist Geschäftsführer der Gesundheit für Billstedt Horn. Initiiert wurde der Gesundheitskiosk vor 5 Jahren von Ärztinnen und Ärzten im Hamburger Osten. Als Reaktion auf den Mangel an Medizinerinnen und Medizinern in Billstedt. Dort verdienen die Menschen weniger als in anderen Stadtteilen. Der Anteil derjenigen, die staatliche Unterstützung erhalten, ist besonders hoch. Ebenso der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte.
Es ist so, dass Gesundheitsversorgung immer noch stärker dort ist, wo Geld ist und nicht dort, wo Krankheit ist. Das heißt, wir haben hier deutlich weniger Ärzte als beispielsweise im Hamburger Westen. Das führt eben dazu, dass wir lange Wartezeiten haben bei den Ärzten, worauf dann eben Patienten entweder gar nicht zum Arzt gehen, was ja nicht gut ist, wenn man ein Problem hat. Das heißt, man muss was tun, um die Versorgung hier vor Ort zu stärken.
Den Ärzten, die noch vor Ort ihre Praxen haben, nimmt der Gesundheitskiosk keine Patienten weg. Das Angebot versteht sich im Zusammengang mit den Medizinerinnen und Medizinern als Tandem. Oft kommen die Menschen mit einer Überweisung ihres Hausarztes und können dafür Beratungs- und Pflegeleistungen in Anspruch nehmen. Der Gesundheitskiosk entlastet die Ärzteschaft in Billstedt.
Das ist eigentlich so das, was wir oft auch von den Ärzten zurückgespiegelt bekommen, dass 50-60% der Patienten bei ihnen eigentlich gar nicht richtig sind, denn sie haben banale Fragen zu Ernährung oder zu dem Medikament, wie wirkt das mit gewissen Ernährungsfragen oder meine Oma muss ins Krankenhaus, was muss ich mitnehmen? Also es sind auch sehr viele Fragen, die eben nicht unbedingt Therapie und Diagnostik benötigen, ja, wofür der Arzt ja hauptsächlich ausgebildet ist.
Die Beratung des Gesundheitskiosks nimmt auch eine junge Billstädterin in Anspruch. Sie wartet im Vorraum auf ihren Gesprächstermin.
Ich bin schwanger und darum gehe ich auch gerne hier hin. Und die geben auch uns also sehr viel Ratschläge, was man machen kann. Würde es nicht geben, dann weiß man nicht, was man machen soll.
Kurz bevor Hebamme Natalia Gajdasch sie ins Besprechungszimmer bittet, erklärt Gajdasch, warum ihre Dienste gerade in Billstedt so dringend gebraucht werden.
Hier, wir haben so viele Frauen, die haben mehrere Kinder, aber keine Hebamme dabei. Und hier ist Probleme, hier ist mehr so Migrationshintergrund oder alleinerziehende Mutter oder mit also soziale Schwäche, Isolation, so dass Bedarf ist hier größer als sonst.
Natalia Gajdasch führt die junge Klientin zu sich ins Besprechungszimmer, schließt leise die große Milchglastür. Die meisten Menschen, die im Gesundheitskiosk Rat suchen, haben keinen Migrationshintergrund. Aber bei denen, die in einer anderen Kultur mit einer anderen Idee von Krankheit und Heilung groß geworden sind, sei es wichtig, kultursensibel auf deren Anliegen einzugehen. Davon ist die ausgebildete Pflegerin im Gesundheitskiosk Schala Kurschu überzeugt.
Sie müssen sich zum Beispiel vorstellen, es kommt eine türkische Klientin rein, Und redet über die Erkrankung, wird aufgeklärt über das Anatomische. Aber diese Klientin ist eher der Meinung, dass es sozusagen von Gott kommt. Ne? Das ist so typisch kultursensibel, religiös. Das muss man dann als Beraterin alles mitdenken.
Jeden Monat kommen zwischen 200 und 300 Menschen in den Gesundheitskiosk zu Beratungsgesprächen, Herz-Kreislauf- oder Diabetesgruppen. Getragen wird der Gesundheitskiosk durch die Krankenkassen. Auch dort hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass unbehandelte, verschleppte Krankheiten die Kosten für eine zu spät einsetzende Behandlung in die Höhe treiben. Der Gesundheitskiosk ist also ein Angebot, so zeigen es begleitende Studien, das die Kosten für die medizinische Versorgung senkt.
Vom Wehwehchen bis zum ernsten Problem. In Hamburg gibt es schnelle Hilfe. Axel Schröder berichtete. Und das war Deutschland heute. Ich bin Benjamin Dierks und verabschiede mich an dieser Stelle.